Ja, gut, dann fangen wir an. Herzlich willkommen zu unserem nächsten Thema in unserer REFSIM-Webinar-Serie. Heute wollen wir über Gentherapie sprechen als potenzielle zukünftige Therapie für das REFSIM-Syndrom. Ich bin Christy DeMarco, ich bin Gründerin und Präsidentin der Global Dare Foundation und bin Ihre Gastgeberin, Moderatorin für heute. Wir freuen uns sehr, Ryan Butler zu haben, PhD, Assistenzprofessor beim UT Southwestern Medical Center. Gut, schauen wir uns die Agenda kurz an. Ja, unsere wunderschönen Fotos hier zunächst einmal. Ja, also die Agenda. Ich werde mir zunächst die Mission der Global Dare Foundation anschauen. Dann geht es weiter mit Ryan, der die Gentherapie vorstellen wird. Und dann werden wir eine Fragerunde haben, wo Sie dann die Möglichkeit haben, Ryan Fragen zu stellen zu seiner Präsentation. Ja, zunächst einmal ein paar Ankündigungen. Sämtliche Teilnehmer sind auf Stumm geschaltet. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Sie Ihre Fragen stellen können. Teilnehmer auf Zoom können Ihre Fragen in das Q&A-Kästchen eintippen. Das sehen Sie auf Ihrer Symbolleiste. Und Sie können auch Ihre Hand heben während der Präsentation, entweder über die Symbolleiste oder indem Sie Alt-Y drücken. Und wenn Sie sich einwählen, können Sie Sternchen 9 auf Ihrer Tastatur eingeben und dann wird eine Hand gehoben und dann können Sie Ryan Ihre Frage stellen. Ich werde im Anschluss die Moderation der Fragerunde machen. Wir beginnen mit den Fragen im Q&A-Kästchen, dann die Teilnehmer, die sich eingewählt haben, dann die anderen, die nochmal online ihre Hand heben und das Webinar wird auch später eingestellt auf unserer Website. Gut, die Mission von der, die Global Dare Foundation, wurde im Oktober 2019 gegründet. Dare steht für Defeat Adult REFSIM Everywhere, adultes REFSIM-Syndrom überall weltweit zu besiegen. Uns geht es um Aufklärung und bessere Lebensqualität für alle, die diagnostiziert sind. Unser Ziel ist es, die Unterstützung von Forschungsarbeiten, Bildungsinitiativen durchzuführen, Aufklärungskampagnen und Lobbyarbeiten voranzutreiben. Forschungsarbeiten voranzutreiben ist wirklich der Schwerpunkt, denn wir glauben, es gibt eine Heilung für adultes REFSIM-Syndrom. Bevor es dann weitergeht mit Ryan, wollte ich Sie noch einmal aufmerksam machen auf ein weiteres Webinar, das ansteht und was sehr gut passt zu dem, was Ryan heute besprechen wird. Zur Unterstützung der wissenschaftlichen Forschung braucht man Daten zur Progredienz der Krankheit. Und deswegen werden wir jetzt ein Patientenregister für adultes REFSIM-Syndrom auf den Weg bringen. Das ist das erste Patientenregister für diese Krankheit. Patienten können da beitragen zu wissenschaftlichen Arbeiten durch ihre Teilnahme an diesem Patientenregister. Wir werden am Montag um 12 Uhr Eastern Time dieses Webinar durchführen. Ich und Sanford Court, das ist die Plattform, die wir gewählt haben, wird einen Überblick geben über das System und wir werden dann dieses System auch demonstrieren und dann werden Sie in der Lage sein, sich auf dieser Plattform zu registrieren. Und nun geht es weiter mit Ryan, der uns eine tolle Präsentation geben wird zur Gentherapie. Weiter geht's mit Ihnen, Ryan. Ja, danke. Bin ich noch stumm geschaltet? Nein, es kann losgehen. Ja, guten Morgen zusammen. Sehr früh am Morgen noch hier. Ich werde heute über das Thema Gentherapie bei adultem REFSIM-Syndrom sprechen oder wahrscheinlich eher relevanter die Aussichten von Gentherapie bei REFSIM-Syndrom bei Erwachsenen. Ich bin Assistenzprofessor am UT Southwestern Medical Center und arbeite mittlerweile seit rund 2 Jahren im Bereich der Gentherapie. Nächste Folie bitte. Nun, das Versprechen der Gentherapie besteht darin, ein genetisches Leiden an der Quelle zu beheben. Wenn man die DNA reparierte, kann man das Problem permanent lösen. Und vor einigen Jahren wurde ein Buch veröffentlicht mit dem Titel The Forever Fix. Da geht es um einen Jungen, der erblindete und im Grunde genommen geheilt wurde durch Gentherapie. In diesem Buch geht es auch um die Irrungen und Wirrungen im Bereich der Gentherapie und welchen Stand wir heute erreicht haben. Nächste Folie. Nun, die Gentherapie geht im Konzept zurück auf den Anfang der 70er Jahre. Es gab da einen wissenschaftlichen Artikel von Friedman und Roblin im Jahr 1972 und da wird beschrieben, welche Möglichkeiten bestehen, die Merkmale von Viren zu benutzen, um genetischen Defekten beizukommen. Es geht da um ein konstruiertes Viralkapsid, ein DNA-Konstrukt, das ist also Genersatztherapie. Man transduziert eine funktionierende Kopie des Gens, um ein nicht ordentlich funktionierendes Gen zu ersetzen, kann auch eingesetzt werden, um bestehende genregulatorische Systeme zu manipulieren. Die nächste Folie. Im Dezember des letzten Jahres, bis dahin gab es rund 3000 klinische Studien, die zugelassen worden waren, über 250 mit adeno-assoziierten Viren und mindestens 27 zugelassene klinische Studien, mittlerweile sogar mehr, mindestens 27 aber, die als Ziel die Leber hatten für diese Gentherapie. Nächste Folie. Wie funktioniert Gentherapie? Dies ist eine vereinfachte Version. Nun, man muss das defektive Gen identifizieren im Patienten. Dann verpackt man eine funktionierende Kopie des Gens in ein konstruiertes Virus und gibt es dann zurück in den Patienten. Nächste Folie. Und ich werde über einige der Erfolgsgeschichten sprechen. Dies ist eine Studie, die veröffentlicht wurde im Jahr 2012 in China. Da geht es um ein Kind mit aromatischer L-Aminosäure-Dekarboxylase-Defizienz. Und das wurde direkt ins Gehirn gegeben. Vielleicht kann man mal das linke Video abspielen. Also ALDC ist eine verheerende Krankheit mit kaum Bewegung, kaum Reaktion auf die Umwelt. Und diese Patientin bekam den experimentellen viralen Vektor. Und 13 Monate später, das sehen wir jetzt hier rechts, sieht man eine dramatische Verbesserung in der Bewegung und in der Reaktion auf die Umwelt. Also keine komplette Heilung, aber dennoch vielversprechende Behandlung für etwas, wovor es zuvor keine Behandlung gab. Nächste Folie, diese Studie hier zum Thema Spinalmuskelatrophie und damit wurde die Gentherapie zu einem der heißesten, wenn nicht dem heißesten Thema in der Medizin zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Diese Studie wurde 2017 veröffentlicht, kam dann im New Journal of Medicine heraus. Und es geht da um Gentherapie bei Spinalmuskelatrophie. Patienten mit SMA Typ 1 leiden an wirklich einer ganz verheerenden Krankheit. 96% der Patienten sterben vor dem zweiten Geburtstag und wenn sie bis danach überleben, müssen sie permanent künstlich beatmet werden. Und der zweite Punkt hier ist das Wichtige mit dieser experimentellen Gentherapie. Mit dieser Injektion war es so, dass alle 15 Patienten im Alter von 20 Monaten ereignisfrei waren. SMA Typ 1 ist Muskelschwund, das heißt, die Kinder können sich nicht bewegen, nur durch Schwerkraft, wenn überhaupt. Und da kann man einige Videos sich anschauen von der Kohorte. Da haben wir auch ein Video von einem 6-jährigen Mädchen, das in der Arztpraxis herumläuft, fällt dann auf den Boden und fordert den Arzt zu einem Liegestütze-Wettbewerb auf. Also wirklich ganz grundlegend, was da erreicht werden kann. Nächste Folie. Macht Gentherapie Sinn? Nun, ich werde eine weitere Erfolgsgeschichte ansprechen, nämlich Hämophilie. Und das ist wirklich absolut relevant für adultes Refsun-Syndrom, denn das anvisierte Organ war die Leber. Und das wollen wir hier ja auch machen für adultes Refsun-Syndrom. Macht es Sinn, im Bereich der Hämophilie Gen zu therapieren? Und pro Patient müssen mehr als $200.000 pro Jahr ausgegeben werden und es bedarf mindestens einer intravenösen Infusion alle 2 Wochen. Und zwar ein Leben lang. Und BioMarin hatte dieses Arzneimittel entwickelt und bei 6 von 7 Patienten, die die höchste Dosis bekommen haben, waren blutungsfrei und alle 7 brauchen nicht länger prophylaktische Arzneimittel. Also eine fantastische Erfolgsgeschichte und wirklich relevant für die Behandlung von adultem Refsen-Syndrom. Nächste Folie. Die Frage dann, die ich besprechen soll, wird Gentherapie erfolgreich sein bei adultem Refsen-Syndrom? Nun, ich bin kein Hellseher, aber ich kann mir das sicherlich anschauen nach den Dingen, die man beurteilen muss. In dem Zusammenhang zunächst einmal die Gengröße, zum Zweiten Verfügbarkeit des Systems. In unserem Fall wäre das die Leber. Zum Dritten gibt es einen angemessenen Vektor für das Zelltarget und dann die entsprechende Immunreaktion. Nächste Folie. Bei einem adeno-assoziierten Virus haben wir 4,6 Kilobasepaare in der Bio-DNA und historisch gesehen verpackt einsträngig. Und dann hat man 2001 gesehen, wenn man die ETRs mutierend, also eine einsträngige DNA zu einer doppelsträngigen macht oder einer selbstkomplementären, hat man 10- bis 100-fache Anstiche bei der Effizienz der Transduktion. Kompromiss besteht dann darin, dass das verpackt wurde in 2,3, also das halbiert wurde von 4,6 auf 2,3 und das umfasst das Gen, Promoter-Regionen und Zusatzelemente, also alles, was mit dazugehört, muss da verpackt werden. Und die Relevanz für adultes Refsen-Syndrom, das Gen, was wir ersetzen wollen, das FÜH-Gen, das Protein selber, sind nur 338 Aminosäuren, etwa 1000 Nukleotide und passt sehr gut in diese selbstkomplementäre AAV-Technologie. Nächste Folie. Also was die Gengröße angeht, können wir ganz sicherlich ein Häkchen setzen. Gut, dann die Verfügbarkeit des Systems. Können wir die Leber überhaupt erreichen? Die nächste Folie. Und ich hatte ja von AAV gesprochen. Erfolgreiche Studien mit AAV8 bei Hämophilie A und B. Hämophilie A und B. Gentherapie. 90 bis 90% der Prozesse sind identisch und je nach Krankheit muss man dann nochmal fein abstimmen. Das heißt, viele Dinge sind schon bei den Hämophilie-Studien abgedeckt worden und funktioniert dann sicherlich auch sehr gut für adultes Refsum-Syndrom. Also die vorliegenden Daten besagen, dass AAV8 sich sicherlich auch gut eignete für adultes Refsum-Syndrom. Und wir werden mit den Wissenschaftlern darüber sprechen, wie spezifisch wir das abstellen wollen auf die Leber. Ja, AAV8 anvisiert die Leber, aber auch andere Organe. Und wenn wir wollen, dass es leberspezifisch ist, dann gibt es auch nochmal leberspezifische Promoter, die man dann in das Konstrukt mit aufnehmen kann. Aber darüber können wir noch später sprechen, wenn wir denn dieses Produkt weiterentwickeln. Und dann reden wir von dem Target-System. Da muss man sich anschauen, auf welchem Weg das gegeben werden soll. Einige Wege sind einfacher für das Erreichen von bestimmten Systemen. Und wenn wir auf die Leber abstellen, dann ist es am besten über intravenöse Injektion. Es wird auch gesprochen, dass retinale Gentherapie durchgeführt werden könnte für adultes Refsen-Syndrom, für die Behandlung von progressiver Blindheit. Aber für die systemische Gabe wäre es intravenös. Also zum zweiten Punkt hier, Verfügbarkeit des Systems, da können wir auch definitiv ein Häkchen setzen. Wir haben bereits gesehen, dass wir die Leber erreichen können. Und der dritte Punkt, dann ist, gibt es einen angemessenen Vektor für das Zellentarget. Nächste Folie. Nun, wir reden zunächst mal über adeno-assoziierte Viren. Das wurde 1965 zum ersten Mal charakterisiert. Hier auf diesem Foto rechts sehen wir diese kleinen Kreise. Das sind AAV-Viren, einstrengige DNA, humanes Parvovirus, nicht pathogen, verursacht also keine Krankheiten, sondern muss in einer anderen Zelle sein und braucht einen Hilfevirus für eine Infektion und kann nicht teilende Zellen transduzieren und führte zu einer langanhaltenden Transgenexpression. Man kann bis zu 4,6 kb an Transgen verpacken. Und REP wird normal für den Lebenszyklus verwendet, Replikation also. Und wenn man diese Viren konstruiert, muss man zusehen, dass sie im Patienten effektiv wirken. Und die Kapgene sind zuständig für die Kapsidproteine. Und es gibt tausende von natürlich vorkommenden Serotypen, die verschiedene Gewebetropismen aufweisen, wie bereits gesagt. Bis zum Dezember des letzten Jahres gab es 250 klinische Studien, die AAV verwenden und die sich als sicher erwiesen haben. Und 2012 das erste Gentherapieprodukt, das sämtliche regulatorischen Zulassungen in Europa bekam. Und 2017 wurden die ersten Mittel in den USA zugelassen mit AAV-Technologie. Nächste Folie, unterschiedliche AAV-Serotypen mit unterschiedlichen Tropismen in den Systemen. Sind aber nicht notwendigerweise spezifisch für das jeweilige System. Zum Beispiel AAV 7, 8 und 9 können die Hepatozyten in der Leber transduzieren, waren nützlich bei Hämophilie und kann aber bei AAV 8 zum Beispiel für verschiedene Systeme verwendet werden. Und man hat dann eine breite Verteilung von AAV 8 im Körper. Aber man braucht natürlich das Rad nicht neu zu erfinden in dem Fall. Und wenn es bei Hämophilie funktioniert, würden wir dann eben auch AAV8 für die Behandlung von adultem Refsum-Syndrom verwenden. Nächste Folie. Wie kann man also rekombinante AAVs herstellen? Wie wird das konstruiert? Also dreifacher Transfektionsprozesse. Man hat das Transgen mit den ITRs und man hat REP und CAP-Gene, zuständig sind für die Produktion des Capsid-Proteins, was nicht repliziert. Und dann die Capsid-Proteine und dann hat man die Helfer-Gene, die in eine Produzentenzelle gegeben werden, wo dann das Virus gemacht wird mit dem DNA-Konstrukt, das man versucht, in die Zelle zu transduzieren. Nächste Folie. Ja, klicken wir durch. Also das Genomdesign. Man hat die mutierenden ITRs und dann entscheidet man sich für einen Enhancer oder Promoter. Und was den Promoter angeht, da kann man sich überlegen, ob man einfach nur so viele Zellen wie möglich transduzieren will, dann benutzt man einen allgemeinen hocheffizienten Promoter oder wenn man bestimmte Zelltypen haben möchte, dann benutzt man einen spezifischen Promoter. Dann hat man die Gen- oder Codiersequenz. In diesem Fall wäre das Codon optimierte cDNA und man hat die Option, zusätzliche regulatorische Elemente mit aufzunehmen zur Förderung der Expression. Und für selbstkomplementäre AV-Technologie, was wir verwenden würden, hätte man dann eine UTR mit selbstkomplementärer DNA. Gut, nächste Folie. Ryan, Entschuldigung, kurz. Wir haben ein Echo, haben einige gesagt. Ich frage mich, ob Sie vielleicht einen Kopfhörer haben, den Sie verwenden können. Leider nicht. Ja, okay. Wenn ich langsamer spreche vielleicht. Ja, ich versuche mich mal etwas umzusetzen hier. Ja, und ich mache auch die Tür zu. Vielleicht hilft das ein bisschen. Geht das ein bisschen besser? Also ich hoffe, man hört mich besser. Ja, bei mir ist es gut, aber ich glaube, einige haben Probleme. Ich hier schalte mich selber auf stumm. Vielleicht gibt es bei mir auch ein Echo. Ja, das ist möglich. Ja, und dann weiter mit der Immunreaktion. Nächste Folie. Es wäre natürlich unverantwortlich, wenn wir nicht über die möglichen negativen Reaktionen auf Gentherapie sprechen. Wenn man diese viralen Vektoren injiziert, bekommt man eine akute Entzündungsreaktion auf Capsid. Und rund 30% aller Erwachsenen sind natürlich immun gegen ARV. Wenn man bereits ARV exponiert wurde, hat man eine Immunität in vielen Fällen. Und bei den laufenden klinischen Studien hat man gesehen, dass prophylaktische entzündungshemmende Steroide die akuten und natürlichen Immunreaktionen auf ARV drastisch senken können. Also damit kann man das potenzielle Problem angehen. Das ist ein potenzielles Problem bei sämtlichen Gentherapien. Ja, das Problem besteht, aber es gibt Möglichkeiten, das zu kontrollieren. Aber es muss man auf jeden Fall berücksichtigen, und zwar auf individueller Basis. Ja, und auch die Überexpression von Genproteinen, das kommt nicht häufig vor, aber sollte man auch in Betracht ziehen. Ist die Transduktion zu gut? Bekommen wir zu viel Fyha-Protein? Und wenn dem der Fall wäre, würden wir einfach uns nochmal das Design anschauen, das DNA-Konstrukt, und würden dann die Menge der Expression des Proteins senken. Gut, schlussendlich dann sind sämtliche Kästchen abgehakt. Nächste Folie. Die Antwort auf die Frage, wird Gentherapie erfolgreich sein für adultes Refsun-Syndrom? Nun, aufgrund meiner Kenntnisse ist diese wirklich so gut, wie es nur geht. Bin also durchaus in der Auffassung bestärkt, hier mit weiterzuarbeiten, so gut es geht. Nächste Folie. Ja, zukünftige Arbeiten im nächsten Jahr hoffentlich, wenn es dann wieder möglich sein wird, werden wir uns dann persönlich treffen und werden dann auch Daten haben zu diesem Thema. Das Erste, was ich im Labor machen möchte, ist virale Vektoren zu entwickeln, und wir haben bereits codonoptimierte CDNA bestellt und werden dann damit beginnen, das zu klonen auf existierende Gerüste. Es gibt Gott sei Dank bereits ein existierendes Mausmodell für das adulte Refsun-Syndrom, und wir werden dann die experimentellen Viralvektoren im Mausmodell testen, und dann können wir auch in einem angemessenen Zeitraum eine Pilotsicherheitsstudie in Ratten durchführen. Nächste Folie. Ja, was sollten wir betrachten bei translationalen Studien? Ist es sicher? Ist es praktisch? Funktioniert es? Funktioniert es in einer Maus genauso wie in einem Menschen? Kann ich genügend davon herstellen, dass es beim Menschen verwendet werden kann? Wie gebe ich es? Und wie mache ich das bei einem Menschen? Viele der Fragen sind bereits in vorangegangenen Studien beantwortet worden. Einige der anderen Fragen können wir nur empirisch beantworten. Die genaue Antwort kennen wir nicht, bis wir es wirklich ausprobiert haben. Nächste Folie. Einige zusätzliche Erwägungen. Nun, die Labore weltweit arbeiten natürlich weiterhin an der Entwicklung von besseren Vektoren. Das ist wie, wenn man ein neues Auto kauft oder einen neuen Computer. Wie lange wartet man dann, um zu sehen, wie weit sich die Technologie sich entwickelt? Und in einem Jahr kann es sicherlich was Revolutionäres geben, aber macht es Sinn, bis dahin zu warten? Und was die Aussichten für die Behandlung von Refsun-Syndrom bei Erwachsenen angeht, macht es keinen Sinn zu warten. Was wir momentan haben, ist bereits vorhandene Technologie, und ich glaube nicht, dass da etwas viel Besseres rauskommt als das, was die AAV8-Technologie uns bieten kann. Also ich glaube nicht, dass es Sinn macht, zu warten oder dass man warten müsste auf neue, bessere virale Vektoren. Aber wir müssen natürlich auch die Kosten in Betracht ziehen. Die nächste Folie dann bitte. Diese Folie hatten wir ja zu Beginn gesehen, diese vereinfachte Darstellung, wie Gentherapie funktioniert, also identifiziert das defektive Gen, verpackt eine funktionierende Kopie und gibt sie dann dem Patienten. Nächste Folie. Tatsächlich ist das Ganze natürlich etwas komplizierter. Ja, es gibt diese drei Schritte. Und was man machen muss, ist natürlich testen. Die Wirksamkeit der viralen Vektoren bei den Nagetieren. Wenn das funktioniert, spricht man mit der FDA und zeigt die Ergebnisse und dann geht es weiter mit den Sicherheitsstudien. Und wenn das funktioniert, dann bekommt man die Zulassung von den verschiedenen Zulassungsbehörden für dieses neue Arzneimittel. Und in jeder dieser Phasen braucht man natürlich finanzielle Mittel. Also man braucht wirklich Geld, um das Ganze voranzubringen. Ja, die Frage ist dann, wie viel kostet ein neues Arzneimittel? Brian Casper, der Wissenschaftler, der zuständig war für die Entwicklung der SMA1-Studien, hat gesagt, dass es 1 Milliarde Dollar kostete, um dieses Mittel auf den Markt zu bringen. Und gibt es vielleicht Möglichkeiten, da etwas effizienter zu sein mit den Mitteln? Das war für alles einschließlich der Lobbyarbeiten. Ein gutes Beispiel ist die Neuropathie für Riesenaxon. Das wurde von Kollaborateuren gemacht an der UT Southwestern. Über 6 Jahre hinweg hat man dieses Produkt von der Konzeptphase bis hin zur Phase 1 der klinischen Studien gebracht. Das kostete etwa 3,5 Millionen Dollar. Nun, vielleicht ist das etwas schockierend für viele, die jetzt zuhören, aber man sollte erwähnen, wir haben auch verschiedene Industriepartner, die großes Interesse daran haben, weitere Krankheitsbilder in ihr Portfolio aufzunehmen. Und Proof-of-Concept-Daten mit Stiftungen tragen viel dazu bei, neue Partner zu finden. Wenn man zeigt, dass es funktioniert im Mausmodell, wenn man zeigen kann, dass es sicher ist, dann wird es höchstwahrscheinlich auch Industriepartner geben, die bereit sind, sich zu beteiligen. Und man kann sich natürlich auch um staatliche Mittel bewerben. Nächste Folie. Ja, vielleicht um ein bisschen anzugeben zum Umfeld, in dem ich arbeite, UT Southwestern wird eines der wenigen Institute weltweit sein, wo wir von dem Konzept in der Gentherapie gehen können bis hin zu den klinischen Studien. Und zum 14. September werden wir unsere ersten 500 Liter mit GMP-Praxis herstellen können. 500 Liter Charge an viralem Vektor. Das wollte ich gerne erwähnt haben. Nächste Folie. Ja. Beim UT Southwestern gibt es eine riesige Pipeline an Krankheiten, mit denen wir uns auseinandersetzen. Einige sind in der Entwicklungsphase, also der Discovery Phase, andere in der Phase, wo es um die Freigabe der neuen investigativen Arzneimittel geht und andere sind in der klinischen Studienphase. Ich arbeite an Angelman-Syndrom und an Peroxisome Biogenese-Störungen. Und das steht ja auch im Zusammenhang mit Refsun-Syndrom. Das sind Dinge, an denen wir momentan arbeiten. Dann die nächste Folie. Ja, damit bringt es mich hier zum Ende meiner Präsentation. Sämtliche Kollaboratoren, die ich habe. Ich möchte zunächst einmal den Mitgliedern in meinem Team danken, Hai Riyang und Eamon Rahim und auch Steve Gray, der für mich Mentor war, in dem Maße, wie ich den Gentherapie-Teil in meinem Labor entwickelt habe. Und ich muss natürlich auch Joe Hacia erwähnen. der mich mit Christy bekannt gemacht hat und durch sie auch mit der Global Dare Foundation bekannt gemacht hat. Und ich möchte auch gerne die Kollaborateure weltweit erwähnen, neue Kollaborateure. Wir hatten unser erstes Zoom-Meeting letzte Woche und haben darüber gesprochen, wie wir Ideen austauschen können und Möglichkeiten, an weitere Mittel zu kommen. Und ja, wir werden regelmäßige Treffen haben, um dann auch über zukünftige Projekte zu diskutieren. Und ich möchte mich auch ganz herzlich bei Christy DeMarco bedanken. Sie machen alles richtig, Christy. Einen der wichtigsten Indikatoren, ob diese Dinge funktionieren, ist, inwieweit die Patienten und ihre Lobbygruppen sich einbringen. Also machen Sie weiter, Sie machen wirklich alles richtig. Und das wäre alles von mir. Die nächste Folie, bitte. Ja. Und nun bin ich gerne bereit, Ihre Fragen entgegenzunehmen. Vielen herzlichen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank, Ryan. Es sind schon eine ganze Reihe an Fragen eingegangen. Ich werde jetzt nicht länger den Bildschirm teilen, damit wir richtig schön groß eingeblendet sind. Wir sind dann richtig gut zu sehen. Ja, ich beginne mit den Fragen, die im Q&A-Kästchen eingegangen sind auf Zoom. Nochmal zur Erinnerung, diejenigen, die per Telefon zugeschaltet sind, Sie können Stern 9 auf Ihren Telefon klicken, um Ihre Hand zu heben und eine Frage zu stellen. Die erste Frage ist: Ist Gentherapie teuer und wie viel kostet es etwa allgemein gesprochen? Ich weiß, Sie hatten das schon kurz angesprochen, Ryan. Möchten Sie das noch mal etwas näher ausführen? Ja, es ist teuer. Sie hatten vielleicht von den SMA-Studien gehört und dem SMA-Mittel. Wenn man sich da die Schlagzeilen anschaute, dann heißt es normalerweise das teuerste Mittel, das je produziert wurde. Und ja, das stimmt. Woran wir uns erinnern sollten, ist, es ist eine einmalige Behandlung. Und soweit wir wissen, ist es eine einmalige Behandlung. Fragen Sie mich vielleicht in 50 Jahren nochmal, wenn wir weitere Informationen haben. Gut, es ist teuer, teuer in der Produktion, aber wie gesagt, eine einmalige Behandlung für eine drastische Verbesserung. Ja, klar, das muss man berücksichtigen. Ja, wenn ich an Konferenzen teilnehme und man über Gentherapie spricht, da konzentriert man sich in erster Linie auf die Produktionsseite mittlerweile, wo man die Kosten potenziell reduzieren kann in der Produktion. Und in der Zukunft will man hoffentlich sehen, dass die Kosten zurückgehen. Das wäre natürlich sehr schön. Wenn die Gentherapie erfolgreich wäre bei adultem Refsum-Syndrom, in welchen Bereichen könnten wir uns da Verbesserungen erhoffen? Ja, ich würde sagen, wenn es um diese Kollaborationen geht, ein Nachteil dabei ist, dass meine Kenntnisse zu adultem Refsum-Syndrom eingeschränkt sind. Ich weiß, um welches Gen es geht. Und ich kenne auch einige der Manifestationen des Syndroms. Wir visieren die Leber an und der Phytansäurespiegel sollte dann sich ändern dadurch. Und Christy, Sie wissen das sicherlich besser als ich, was zunächst betroffen ist durch zirkulierende Phytansäure. Und die ersten Verbesserungen, die man dann sieht, sind die Dinge, die am ehesten betroffen sind dadurch. Das ist meine Meinung. Ja, also wenn wir in der Forschungsgruppe darüber sprechen, dann sagen wir, da muss noch mal mehr gearbeitet werden. Wenn wir den Phytansäurespiegel steigern, dann sehen wir die Neuropathie und die Ataxie-Probleme, die Hautprobleme, das sind die Dinge, die am ehesten betroffen sind, wenn der Phytansäurespiegel steigt. Die Frage kam dann auf, würde es so weit gehen wie das Auge? Also wenn wir die Leber anvisieren, würde es dann auch das Auge erreichen? Und die Retina hatte ihren eigenen Stoffwechsel. Und könnte man dann auch eine Wirkung auf das Auge erzielen oder bräuchte man eine Gentherapie sowohl für die Leber als auch für das Auge? Das sind die Dinge, die wir uns angeschaut haben und wo wir bei der ersten präklinischen Studie, über die wir gesprochen haben, dann auch nochmal Schwerpunkte gesetzt haben, damit wir ein besseres Verständnis haben, was denn der beste Ansatz ist, die beste Herangehensweise. Noch wissen wir es nicht wirklich, was denn genau verbessert werden würde. Aber das ist ja auch der Grund, weswegen wir eine präklinische Studie durchführen, um zu sehen, ob es effektiv sein wird oder nicht. Ja, zumindest einmal, meine ich, würde man sehen, dass die Progredienz eingeschränkt wird oder verlangsamt wird. Ob man dann auch eine Korrektur sieht im Vergleich zum derzeitigen Zustand, gut, das müsste man sich anschauen. Es besteht Hoffnung sicher. Aber es geht erst einmal darauf zurück, dass man die Progredienz stoppt. Ja, es werden auch Studien durchgeführt zum PEX-1-Gen und da hat man es induziert in der Leber und hat dann einige positive Auswirkungen gesehen, auch in anderen Bereichen, die man nicht ursprünglich angedacht hatte. Also man ist durchaus optimistisch, was diese wissenschaftlichen Arbeiten bedeuten können und was wir dann bei uns sehen werden. Also die Forschungsarbeiten zu Peroxisoma-Biogenese wird sich sicherlich auch auswirken auf das, was wir bei adultem Refsum-Syndrom sehen. Die nächste Frage, ich hoffe, ich sage das richtig, wie steht es mit prophylaktischen Steroiden? Wenn sie erforderlich sind, werden sie ein Leben lang gebraucht oder nur für eine gewisse Zeit, um die anfängliche Reaktion des Körpers zu überwinden? Es ist eine Überwindung der ersten Reaktion auf den viralen Vektor. Der virale Vektor ist einige Wochen nach der Gabe im System und nach der Transduktion der viralen DNA wird er dann aus dem Körper ausgeschieden. Also man braucht da nicht ein Leben lang Steroide zu benutzen für die Kontrolle der Immunreaktion. Danke. Ja, ich glaube, die nächste Frage haben Sie schon beantwortet, aber vielleicht nochmal. Bedeutet das, dass man ein Leben lang Arzneimittel nehmen muss, um das Immunsystem entsprechend zu beeinflussen, beziehungsweise die Ablehnung durch das Immunsystem? Ja, es wird eine Immunreaktion geben. Die häufigste Frage im Hinblick auf die Gentherapie und potenziell ist das ein großer Nachteil für die meisten Menschen. Das hat man gesehen bei einem Adenovirus, nicht bei einem adenoassoziierten Virus, dass es da Reaktionen gibt und die Ärzte müssen dann sich das anschauen und das entsprechend kontrollieren, die Ärzte, die also das Ganze injizieren. Und mittlerweile gibt es Studien, wo man sich anschaut, ob man möglicherweise ein kleines DNA-Konstrukt mit aufnehmen kann, mit einem Antirezeptor, wo damit die Immunität reduziert werden kann. Bei den 30% der Bevölkerung diese Immunität auf AAV haben. Aber all diese Dinge können berücksichtigt werden. Und was wir bis jetzt gesehen haben, die Behandlung mit prophylaktischen Steroiden sollte bei den meisten Patienten effektiv sein. Ja, gut. Ich glaube, die nächste Frage haben Sie auch schon beantwortet, aber vielleicht noch einmal, inwieweit kann Gentherapie die Auswirkungen von adultem Refsum-Syndrom umkehren, ganz besonders Verlust des Augenlichts? Ja, ich habe das schon erwähnt. Was ich zumindest erwarte, ist ein Einhalten der Progredienz der Krankheit und wenn es dann um die Erblindungsstudie geht, da gab es eine Korrektur, aber wir wissen es nicht genau, bis wir es probieren, bis wir das experimentell begleiten. Und es wäre natürlich ideal, wenn man das korrigieren könnte. Und wir hoffen, dass wir zumindest mal die Progredienz der Krankheit stoppen können. Und wenn man sich den Phytansäurespiegel anschaut, wenn das korrigiert wird in der Leber, hat es dann auch weniger Möglichkeiten, dass die Phytansäure im Körper zirkuliert. Und ob das dann das umkehrte bei den Retinazellen, ist nochmal eine Frage. Aber es sollte den weiteren Abbau zumindest mal stoppen. Und man weiß das erst, wenn weitere Forschungsarbeiten betrieben werden. Und weitere Studien geben da sicherlich Einblicke. Retinalstudien in diesem Zusammenhang. Die nächste Frage dann, typischerweise haben wir die Position, dass Gentherapie bei Menschen eingesetzt wird. Wie lange würde man denn wohl warten müssen, bis man diese Mittel bekommt, wenn man nicht in den Vereinigten Staaten lebt? Ja, Nicht-US-Patienten, ja, das ist eine Frage, die schwieriger ist für mich zu beantworten, denn ich kenne mich nicht so gut aus mit den europäischen Zulassungsbehörden. Aber Europa war die ersten, die ein solches Mittel zugelassen haben. In den Vereinigten Staaten gibt es auch die sogenannten compassionate klinischen Studien, sodass man es früher bekommen kann, wenn man bereit ist, andere von der Verantwortung freizusprechen, falls was schieflaufen sollte. Und wenn ich mir die Zeitschiene anschaue, die FDA, die Zulassungsbehörde möchte natürlich, dass diese Produkte so schnell wie möglich auf den Markt kommen, denn man weiß, dass das revolutionäre Medizin ist, so revolutionär ist, wie es nur sein kann. Und was die GAN-Studien angeht, Neuropathie mit Riesenaxon, das dauert etwa 5 Jahre von klinischen Studien bis zur Zulassung. Und wenn man einen Industriepartner hätte mit den entsprechenden Mitteln, dann kann man da sicherlich die Zeit reduzieren. Aber wenn es dann darum geht, alle Zulassungsbehörden auch für die eigene Seite zu bringen, wie lange das dauert, weiß ich nicht. Diese Frage kann ich beantworten. Ich kenne mich mit den europäischen Regulierungsstellen und Aufsichtsbehörden nicht so gut aus. Ja, vielen Dank. Gibt es ein optimales Alter für die besten Ergebnisse? Neugeborene. Ja, typischerweise mit Gentherapie Studien, je früher man einsetzte, desto besser. Ich würde nun nicht sagen, dass jemand ausgenommen sein sollte, wenn man älter ist, dass man sich selber ausschließen sollte, wenn man älter ist. Aber für die besten Resultate, die besten Ergebnisse sollte man sehen, dass so früh wie möglich diagnostiziert wird. Also Christi und ich hatten das auch schon besprochen. Die Manifestation trifft bei einigen Leuten später ein als die erste Manifestation als bei anderen. Und vielleicht gibt es da kein definiertes Alter, aber halt grob gesprochen so früh wie möglich. Wie gesagt, wir wollen ja die Progredienz stoppen, das Voranschreiten der Krankheit. Und wenn es eine Korrektur gibt bei Refsum durch die Behandlung, macht es natürlich Sinn, so früh wie möglich einzusetzen. Ja, und wir hatten ja auch Diskussionen dahingehend, ob man vielleicht Screening für Neugeborene einführen kann auf Refsum-Syndrom. Denn wir wissen, dieses Gen existiert von der Geburt an und von daher könnte man vielleicht das Screening für Neugeborene einführen oder wenn es mehr genetische Tests gibt, könnte das bei der Geburt durchgeführt werden. Denn man möchte natürlich so früh wie möglich ansetzen. Denn man fängt ja sofort nach der Geburt an zu essen und nimmt damit Phytansäure auf. Gut, bei einigen machen sich die Symptome später bemerkbar als bei anderen. Aber es wäre natürlich sehr schön, nie irgendwelche Symptome zu entwickeln. Von daher, je früher, desto besser. Ja, gut. Ich weiß nicht, ob Sie die nächste Frage beantworten können, Ryan. Die Frage ist, sind sämtliche fehlerhaften Refsum-Gene identifiziert worden? Ja. Nun, wir würden zunächst einmal mit dem FÜH-Gen arbeiten und könnte auch selbstkomplementär verpackt werden. Also ich glaube, darüber hinaus, also FÜH und PEC-7, was eben auch verpackt werden kann, gibt es, glaube ich, keine andere, meines Wissens nach zumindest mal. Und ich weiß, ein anderes Labor schaut sich nochmal PEC-7 an. Wir würden also zunächst einmal hier mit FÜH beginnen. Und wenn es irgendwas darüber hinaus geben sollte, ist mir das momentan nicht bekannt. Ja, also in der Präsentation von Anthony Wisbecki hat er über einige andere auch gesprochen, aber 90%, sagte er, 90% der Refsum-Patienten, die bis dato identifiziert worden sind, sind mit dem FÜH-Gen identifiziert worden. Ja, gut, wir haben noch einige weitere Fragen, die nicht sich direkt auf Refsum beziehen. Da geht es eher um Gentherapieforschung. Gibt es irgendwelche Forschung in der Gentherapie für die Behandlung von Sickelzellenanämie? Ja, gibt es. Sichelzellenanämie, Entschuldigung. Ich habe nicht sehr viele Einzelheiten jetzt im Kopf dazu, aber ich weiß, dass es dazu wissenschaftliche Arbeiten gibt. Ich kann mich nun nicht mehr an das Gen erinnern, mit dem man da gearbeitet hat, aber ich weiß, dass es da Forschungsarbeiten gibt. Ja, die andere Frage war, ob es auch nützlich wäre für die Behandlung von Krebsarten. Ja, nicht so sehr Gentherapie, sondern eher Zelltherapie. Ersatztherapie wird da in erster Linie begutachtet momentan. Ja, das ist auch wichtig für mich, denn meine Mutter leidet unter Brustkrebskarzinom Stadium 4. Und von daher habe ich natürlich ein großes Interesse daran zu sehen, was denn da die neuesten Entwicklungen sind. Ja, Gentherapie funktioniert sehr gut für Leukämie. Es hängt natürlich von der jeweiligen Krebsart ab. Solide Tumore ist wahrscheinlich, soweit ich gehört habe, der nächste Schwerpunkt dann eben für Zellersatztherapie. Eine weitere Frage. Wir hatten ja schon von den Vorteilen gesprochen, früh mit der Gentherapie zu beginnen, also schon im Neugeborenenalter. Was wären denn die Vorteile, auch noch später im Leben damit zu beginnen? Also meinetwegen, wenn man im Alter von 70 damit beginnt, gibt es dann nur minimale Ergebnisse? Ich habe dazu auch einige Gedanken, aber vielleicht beginnen Sie zunächst einmal im Alter von 70. Nun. Also ich gehe davon aus, dass es Vorteile gibt, ganz gleich wie alt man ist. Man möchte natürlich zunächst einmal zusehen, wenn man die Diagnose bekommt, dass man dann die Progredienz stoppt, egal in welchem Alter wäre es, so meine ich, wichtig, mit der Gentherapie zu beginnen, ob im Alter von 70 nun. Also ich kann da jetzt nicht spekulieren. Ich kenne da die Antwort nicht. Wie sich das auswirken würde, aber ganz egal, in welchem Alter, man sollte versuchen, dann zu behandeln, wenn es geht. Ja, und jetzt von meiner Warte aus, ich glaube, was sich auf unsere Lebensqualität stark auswirkt, jetzt abgesehen von Augenlichtverlust und so weiter, ist eben die Ernährung, das, was man essen kann. Nicht, man ist da sehr eingeschränkt, man muss da sehr diszipliniert sein. Und wenn man in der Lage ist, dem beizukommen, dem Gen in der Leber beizukommen, dann könnten wir eben auch mehr Phytonsäure aufnehmen. Und das ist sicherlich ein Vorteil, was unsere Lebensqualität angeht. Dann haben wir mehr Möglichkeiten in der Ernährung. Und ich hoffe, ich lebe, bis ich 100 Jahre alt bin. Und da könnte ich in meinem restlichen Leben eben viel mehr essen, hätte sehr viel mehr Wahlmöglichkeiten. Also es gibt da durchaus Vorteile, das zu beginnen, egal in welchem Lebensalter. Und im Laufe der Zeit werden dann auch die Kosten, so hoffen wir, zurückgehen für die Behandlung. Eine weitere Frage. Und da wäre es vielleicht gut, sich da ein bisschen zu informieren, was ist der Unterschied zwischen dem, was wir hier vorhaben im Vergleich zu CRISPR und im Hinblick auf das sogenannte Gene Editing. Also Gen-Editing, das ist auch ein Weg, den man sich näher anschauen sollte, was CRISPR angeht, also CRISPR. Also wenn ich König wäre für einen Tag, dann würde ich das eher einsetzen für Gene, die zu groß sind für eine Genersatztherapie. Und es gibt da Off-Target-Wirkungen für CRISPR und man beginnt da gerade mit den Untersuchungen. Und bei Duchenne Muskeldystrophie zum Beispiel, was man sich anschaut bei uns im Medical Center, da hat man begonnen mit CRISPR-basierter Technologie für Gen-Editing. Und in dem Fall, das ist das größte Gen im menschlichen Genom. Und da will man korrigieren und hat da gute Ergebnisse gesehen mit Gene-Editing, Gen-Editing. Und ob das nun besser ist für die Behandlung von adultem Refsum-Syndrom, ich gehe mal davon aus, es wäre relativ ähnlich, wenn die Technologie den Punkt da erreicht hätte, den wir hier haben, also mit Genaugmentation. Ich möchte jetzt nicht sagen, ich bin voreingenommen, was Genaugmentation angeht, aber ich möchte mir natürlich erst mal anschauen, wie es mit dem Gen-Editing weitergeht. Ich glaube nicht, dass es da viele zusätzliche Vorteile gäbe, halt Gen-Editing zu benutzen statt jetzt Genaugmentierung, weil das Gen recht klein ist hier. Und können Sie kommentieren, was den Unterschied angeht zwischen Gentherapie und Stammzellentherapie? Nein, nicht wirklich. Ja, nein. Ja. Tut mir leid, also ich kann da jetzt nicht vorgeben, dass ich arg viel weiß über Stammzellentherapie. Ja, vielleicht für Stammzellentherapie, wenn es einen Gewebeverlust gäbe und man das Gewebe nachbilden wollte. Aber wie gesagt, ich habe da nur rudimentäres Wissen, von daher kann ich da nicht viel sagen über die Vorteile von Stammzellentherapie. Ja, wir haben hier auch Diskussionen mit unseren Wissenschaftlern und Forschern, die auch über Stammzellentherapie sprechen und potenzielle Vorteile, was die Korrektur der Retina angeht. Und wenn die Retinalzelle abgestorben ist, dann wird die Gentherapie da natürlich nicht mehr helfen, soweit wir wissen. Aber es gibt das Potenzial, da mit Stammzellentherapie anzusetzen, um da die Retinazellen zu regenerieren. Und das ist wahrscheinlich noch Zukunftsmusik jetzt im Vergleich zur Gentherapie, wo es ja jetzt viele gute Fortschritte gibt, sodass das durchaus ein eher gangbarer, ein sehr viel gangbarer Weg ist. Stammzellentherapie ist noch etwas weiter in der Zukunft als Möglichkeit für uns. Aber wir sind ja langfristig damit verbunden und es passiert nicht alles von heute auf morgen. Und dann müssen wir uns anschauen, was denn die gangbaren Behandlungsmöglichkeiten sind. Sind für Refsum insgesamt. Ja, ich glaube, das ist die letzte Frage, die eingegangen ist. Ich schaue noch mal nach, ob noch irgendwelche Hände gehoben worden sind. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Ja, ich glaube, das wäre es. Ja, Ryan, dann vielen herzlichen Dank dafür, dass Sie heute mit uns über Gentherapie gesprochen haben als potenzielle neue Behandlung für Refsum. Das ist natürlich sehr spannend. Und ich weiß, wir haben sehr viele interessierte wissenschaftliche und medizinische Berater. Viele haben sie ja schon gezeigt. Sie haben damit begonnen, sich mit ihnen regelmäßig zu treffen. Unsere Hoffnung ist, dass wir uns auch um NIH-Mittel bewerben. Und in der Stiftung werden wir natürlich auch weiter hier Fundraising betreiben, sodass wir weitere Mittel zur Verfügung stellen können. Dieses Patientenregister wird auch hilfreich sein, ganz besonders, wenn es auch darum geht, andere Industriepartner für uns zu gewinnen. Ich weiß, wenn wir mehr Patienten haben, wenn wir früher diagnostizieren, wenn die Leute sich früher registrieren bei uns, dann ist das Refsum-Syndrom durchaus ein sehr viel interessanter Kandidat für die Industriepartner, Mittel beizutragen. zu steuern. Und von daher ist es natürlich spannend, um zu sehen, wie sich das weiterentwickelt. Nochmal vielen herzlichen Danke. Vielen Danke für Ihre Teilnahme. Damit kommen wir zum Ende des Webinars für heute. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Vielen herzlichen Dank. Ja, danke schön. Wiederschauen.